Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikt-Transformationskongress. Schön, dass du da bist. Wir hatten jetzt schon gerade mit dem Timo Janisch ein wunderbares Vorgespräch gehabt und wir sind so über körperliche Symptome gekommen und sind bei der Psyche gelandet. Und ich finde das so spannend, weil heute das Thema soll die Psyche sein. Und zwar geht es ja um Fakt oder Fake. Und was das Thema heute ist, ist, dass die Psyche und die Ängste, die nicht transformiert sind, uns so stark beeinflussen und manipulieren lassen, dass wir gar nicht so richtig entscheiden können, was Fakt oder Fake ist, was wir tun wollen oder nicht tun wollen. Wir werden manipuliert, wenn wir nicht auf unsere Psyche schauen. Bewusst manipuliert oder unbewusst, dass der Körper einfach nicht mitspielt. Und das Thema will ich heute in den Mittelpunkt stellen und dazu begrüße ich Timo Janisch. Und zwar Timo hat zusammen mit Dr. Manuel Burzler die Heal-Universität gegründet. Und da geht es um Gene, um die Beeinflussung der Gene in beide Richtungen. Und darüber möchte ich heute mit dir, lieber Timo, sprechen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für deine Einladung. Freut mich.
Ja, Timo, vielleicht magst du am Anfang noch mal kurz über dich sprechen und dich kurz vorstellen und ja, dass einfach die Zuschauer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Ja, sehr gerne. Ich kann ja einmal darauf eingehen, wie ich zu diesem ganzen Thema Epigenetik gekommen bin. Das ist ja das, was wir bei Healversity machen. Epigenetik in die Welt tragen, in Kombination eben über die verschiedenen Einflussbereiche, über die wir Einfluss nehmen können. Mein Weg in die Richtung hat begonnen, als ich 17 Jahre alt war. Ich habe mit 17 Jahren begonnen, das erste Mal mein Leben zu reflektieren, weil ich dachte, ja, irgendwie es sind einige Jahre rum, ich habe meine Jugend so ein bisschen hinter mir, jetzt startet so das Erwachsenenleben und irgendwie geht es mir nicht gut. Ich habe einen Leidensdruck, ich bin zurückgezogen, ich habe Angst vor sozialen Kontakten, ich bin schüchtern, ich habe Angst darüber, was Menschen über mich denken, ich könnte ja verlassen werden und so weiter. Und der Leidensdruck hat zu dem Zeitpunkt dann ausgereicht, dass ich mir gesagt habe, wow, das müsste ich mir noch mal anschauen, da muss doch noch mehr in mir stecken, wie diese Ängste und diese Muster, die da sind. Und habe dann zum ersten Mal mit 17 tatsächlich eine Therapie begonnen. Und über die Therapie bin ich dann zu Seminaren gekommen, der Persönlichkeitsentwicklung und Traumaarbeit, in denen es eben ganz stark darum ging, sich der Gruppe zu zeigen und die eigenen Traumata zu verstehen, die Blockaden zu verstehen und das Ganze auch zu transformieren in das eigene Potenzial, eine Verbindung zu den eigenen Ressourcen wiederzufinden. Und das habe ich einige Jahre gemacht und habe dann gemerkt, wow, da steckt ja ein riesen Heilungspotenzial. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sich in dieser Zeit nicht nur meine Psyche verändert hat oder mein Wohlbefinden auf emotionaler Ebene, sondern dass sich auch mein Körper verändert hat. Das heißt, ich bin vitaler geworden. Ich bin nicht mehr so müde gewesen wie noch die ein, zwei Jahre zuvor. Das heißt, dadurch, dass ich mehr Verbindung zu meinen Gefühlen und zu meinem Körper bekommen habe, hat sich auch mein Leben auf der körperlichen Ebene stark gewandelt. Und damals kam dann irgendwann der Punkt, wo ich verstehen wollte, wie interagieren denn jetzt Geist und Körper, Seele, Geist, Körper? Im Volksmund gibt es ja immer den Spruch, der Geist beeinflusst den Körper, der Körper beeinflusst den Geist. Aber wir haben hier ein riesen Medizinsystem und da wird gar nicht drüber gesprochen. Und gleichzeitig ist es so, wo ist denn die Wissenschaft, die das Ganze auch erklärbar macht? Ja? Wieso wird das Ganze mal so getrennt betrachtet? Und so bin ich auf die Epigenetik gestoßen damals, gemeinsam mit dem Manuel, ist ein langer Freund und natürlich auch Kollege von mir jetzt schon seit vielen Jahren. Und so sind wir auf Epigenetik gestoßen. Und die Epigenetik konnte mir auf einmal erklären, wie ein Glaubensmuster, ein Gedanke, ein prägendes Trauma vielleicht, schmerzhafte Erfahrungen und die dazugehörigen Emotionen Einfluss nehmen können auf die Art und Weise, wie unsere Gene reguliert werden. Und wie gleichzeitig die Arbeit an diesen Themen und die Heilung dieser Themen wiederum auf die Bis-Gen-Aktivität wirken kann und damit einen Einfluss darauf nimmt, wie unser Körper strukturiert ist, ob wir gesunde Proteine entwickeln, ob gesunde Gene für uns abgelesen werden oder eher Gene, die vielleicht nicht abgelesen werden sollten, in ausreichender Menge Proteine hergestellt werden und so weiter. Und auf einmal habe ich so diese Begeisterung für die Epigenetik erlangt, weil ich auf einmal eine Wissenschaft gefunden habe, die mir erklären konnte, wie Geist, Emotionen mit dem Körper bis auf Genebene oder Genregulationsebene interagieren. Und gleichzeitig hat die Epigenetik mir gezeigt, es ist diese umfangreiche Betrachtung des Menschen im ganzheitlichen Sinne über die verschiedenen Lebensstilbereiche hinweg, die Menschen dabei unterstützen können, sich gesund zu erhalten oder auch wieder gesund zu werden, wenn man schon mal krank ist. Und da sprechen wir eben dann von Psyche, da sprechen wir von Ernährung, da sprechen wir von Schlaf. Und es ist so ein im Prinzip einmal spannt sich das so über unsere Lebensbereiche und auf einmal habe ich auch noch mehr verstanden, okay, wie diese Lebensbereiche interagieren, wie wiederum Stress auf unsere Schlafqualität wirkt, wie Ernährung wiederum auf unseren Geist wirkt, wie der Darm auf unseren Geist wirkt und so weiter. Und auf einmal ist so ein ganzheitliches Bild entstanden und wir haben dann auf einmal die Erfahrung gemacht, okay, und wenn wir den Menschen ganzheitlich begleiten und ganzheitlich betrachten, mit den Erfahrungen, die wir auch gemacht haben im Laufe unseres Lebens, entstehen nochmal ganz andere Heilungserfolge. Und Menschen, die als chronisch krank austherapiert oder autoimmun austherapiert galten und ein Leben lang nur noch gewisse zum Beispiel Immunsuppressiva nehmen sollten, kamen auf einmal wieder aus ihren chronischen Erkrankungen zu guten und großen Schritten heraus. Ja, das heißt, man hat auf einmal beobachtet, die können auf einmal wieder ein einigermaßen normales Leben führen, während es eigentlich schon hieß, das ist gelaufen, die Nummer, ja. Und wirklich wieder diesen Raum aufzumachen, da ist so viel mehr möglich. Unsere Selbstheilungskräfte, also die naturgegebenen Kräfte unseres Organismus sind hochintelligent. Wir werden sie meiner Meinung nach niemals vollumfänglich mit unserem Verstand greifen können. Wir müssen wieder mehr dahin hinkommen, dass wir verstehen, wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, das richtige Milieu für unsere Zellgemeinschaft, für unseren Körper, aber auch im kollektiven Sinne für die gesamte Umwelt, die Natur, in der wir leben. Dann passiert Heilung von alleine und wir müssen es nicht durch so eine Bandbreite an chemischen Tabletten tun, was ja auch nicht wirklich Heilung ist, sondern meistens Symptombehandlung in vielen Fällen. Ja. Häufig wichtig, um gewisse Symptome zu überbrücken, bis man an die Ursache kommt, aber nicht der alleinige Weg. Ja, und das ist sozusagen dann so die Mission geworden, das in die Welt zu tragen, klarzumachen, hey, hier gibt es die Wissenschaften, hier gibt es tausende von Studien, die zeigen, wir haben es zum sehr großen Teil selbst in der Hand. Neben natürlich auch genetischen Faktoren, das ist alles klar. Aber wir haben auch einen sehr großen Teil selbst in der Hand. Und es geht darum, dass wir wieder die Eigenverantwortung zu uns nehmen, die Selbstwirksamkeit und raus aus diesem genetischen Determinismus kommen. Ja, habe ich sowieso von meinen Eltern geerbt, ist genetisch, kann ich nicht verändern. Deshalb gebe ich sozusagen meine Verantwortung beim Arzt oder der Ärztin ab. Nee, ich habe wirklich, wenn es ums Thema Gesundheitsprävention, um Heilung geht, um wirklich dieses innere Wohlbefinden oder äußere oder generelle Wohlbefinden, das habe ich selbst eben ganz groß in der Hand und das wollen wir eben den Menschen klar machen.
Also ich finde das spannend. Also sagst du so grundsätzlich, unsere Gene sind veränderbar. Also die können durch Umstände verändert werden
Nee,
und
ich
das nicht.
kann ich gerne mal was zu sagen.
Ja.
Vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, was ist Epigenetik, was ist Genetik, um das ist relativ schnell erklärt. Wir haben in jeder unserer Zelle haben wir 22.500 Gene. 2003 wurde das Human-Genom-Projekt beendet. Es ist Bill Clinton noch vor die Kamera getreten und hat gesagt, wir haben alle 22.500 Gene des Menschen sequenziert, wir können jetzt alle Krankheiten heilen, Alzheimer, chronische Erkrankungen, alles Geschichte sozusagen bald. Ja. Man hat dann gesehen, okay, ein Mensch hat 22.500 Gene, das ist so viel wie ein Fadenwurm. Ein Apfel hat mehr Gene wie wir. Und da hat man sich gesagt, okay, ja, wenn die Gene sozusagen unsere Komplexität erklären sollen, das geht nicht ganz auf. Da muss es noch irgendeinen Mechanismus geben, der diese Komplexität ermöglicht unseres menschlichen Organismus, ja, mit unserem Verhaltensrepertoire, unserer Fähigkeit zu handeln, zu denken, unserer körperlichen Entwicklung und so weiter. Und man kann sich das so vorstellen, wir haben in jede unserer Billionen von Zellen, in jeder Zelle haben wir unser Genom haben wir unsere Gene mit 22.500, nee, wir haben unsere DNA mit 22.500 Gene in jeder Zelle. Und obwohl in jeder Zelle die gleichen Gene sind, haben wir unterschiedliche Zellen. Wir haben Lungenzelle, wir haben Leberzelle und so weiter, wir haben Hautzelle. Und das Spannende an dem Ganzen ist, das heißt, wenn wir in jeder Zelle die gleiche DNA und die gleiche Gene haben, muss es ja einen Mechanismus geben, der die Gene reguliert, damit dann unterschiedliche Zellen differenziert entstehen, damit unterschiedliche Proteine im Körper gebildet werden. Und dann sind wir im Bereich der Epigenetik. Wir können uns ein Piano vorstellen mit 88 Tasten. Auf diesem Piano sind sozusagen Tasten, die feststehen, die können wir nicht verändern. Das sind unsere Gene. Das ist der Bauplan, der Blueprint sozusagen unseres Körpers, unseres Organismus. Und jetzt gibt es zu jedem Piano auch einen Pianospieler und eine Pianospielerin. Und die hat die Macht zu entscheiden, welche wunderschönen Musikstücke aus diesem Klavier gezaubert werden und vor allem fast unendlich. Ja. Das heißt, das Klavier ist fest, sind unsere Gene, aber der Spieler und die Spieler oder Spielerin, das ist in diesem Beispiel die Epigenetik, die entscheidet, wie die Tasten gedrückt werden. Und ist der Spieler oder die Spielerin in guter Stimmung, dann kommen da schöne Klavierstücke oder schöne Musik sozusagen aus dem Klavier. Das heißt, übersetzt, es stehen gute Proteine in unserem Körper. Es führt dazu, dass wir gesund und fit sind. Oder der Pianospieler oder Spielerin ist nicht gut drauf, weil sie vielleicht in einem Umfeld ist, wo die Nahrung schlecht ist, wo der Schlaf fehlt und so weiter. Und auf einmal entstehen fehlerhafte Proteine, weil sozusagen in dem Fall die Epigenetik, der Mechanismus nicht mehr richtig arbeiten kann. Und das ist der Unterschied. Das Tolle ist, wenn unsere Gene festgeschrieben sind, ist unsere Epigenetik beeinflussbar und reagiert in einem gewissen Grad flexibel auf unseren Lebensstil. Und das beobachten wir, dass wir durch verschiedene Interventionen in unserem Lebensstil und vor allem eine Anpassung an einem möglichst natürlichen Lebensstil die Epigenetik wieder in Balance bringen können. Und dadurch sozusagen Proteine in unserem Körper gebaut werden, die für uns förderlich sind, die gesund sind und vielleicht nicht fehlerhaft sind. Und auf einmal, ja, entsteht Gesundheit wieder im System. Und das ist im Prinzip die Epigenetik, die uns wirklich diese Eigenverantwortung für unsere Gesundheit wieder zurück in die Hände legt.
Und das ist ein sehr schönes Bild mit dem Klavierspieler. Und das, was wir im Prinzip dort reingeben, wie es gespielt wird, das ist nicht nur von Schlaf und Essen und Sport wichtig, sondern auch von psychischen Umfeldsituationen, ja. Und wenn wir das jetzt noch mal mehr betrachten, dann ist es so, dass alles, was ich erlebt habe in meinem Leben und was für mich noch nicht verarbeitet ist, mein Klavierkonzert durcheinander bringen kann.
Genau, richtig.
Und dann noch mal eine Frage, kann auch das vererbt werden, wenn das Klavierkonzert unserer Vorfahren auch Schocks und Traumata hat, wie zum Beispiel jetzt Krieg oder Vertreibung, hat das dann auch Auswirkungen auf uns?
Genau. Jetzt gehe ich erstmal auf den ersten Punkt ein. Also es ist so, dass wir ja alle so unsere gemachten Erfahrungen haben im Laufe des Lebens und zwangsläufig auch schmerzhafte Erfahrungen. Viele von uns, ich behaupte, wir alle haben ein oder mehrere Traumata in unserer Entwicklungsgeschichte. Und was da passiert ist, dass sozusagen, ich kann mal erklären, was bei einer traumatischen Erfahrung oder bei einer schmerzhaften Erfahrung in unserem System überhaupt passiert. Meistens sind solche Erfahrungen davon geprägt, dass wir keine Person haben oder keine Vertrauensperson, die uns in dem Moment koreguliert, unser Nervensystem reguliert, indem sie uns auf den Arm nimmt und sagt, es ist alles in Ordnung, ich bin für dich da. Sind zum Beispiel Erfahrungen wie, ich bin sozusagen oder ich werde sozusagen alleingelassen von Eltern beispielsweise, ich werde vernachlässigt, die Bindung ist nicht da, ich darf nicht wachsen, ich werde klein gehalten über Jahre hinweg. Ich werde nicht emotional versorgt. Und ich kann mal ein konkretes Beispiel nennen. Es war noch in den 60er Jahren Mode, das war so noch, kam noch so aus der schwarzen Pädagogik, Kinder, wenn sie einschlafen sollten, in einen separaten Raum zu schieben, zum Beispiel ins Badezimmer, sie dort schreien zu lassen, gegen alle Instinkte einer Mutter oder auch eines Vaters oder von Eltern, dort schreien zu lassen, bis es irgendwann einschläft, damit das Kind, und das war die Idee damals, das Kind versteht, jetzt muss es schlafen um die Uhrzeit. Was eigentlich in so einem kleinen Kind passiert ist, es schläft nicht ein, weil es sich denkt, ey, ich habe jetzt verstanden, ich muss einschlafen, es ist niemand mehr da und es ist dunkel im Raum. Was eigentlich passiert ist, das Kind gibt auf. Es ist wie ein Überlebenskampf und dann geht das Kind auf einmal in eine Erstarrung und Resignation und durch die Ermüdung in diesem Lebenskampf oder Überlebenskampf, schläft es dann irgendwann ein. Eigentlich ist es eben für ein Kind eine traumatische Erfahrung und das ganze Stresssystem ist sozusagen überlastet. Das Stresssystem kommt in eine Überlastung, weil es sozusagen nicht koreguliert werden kann durch die Mutter oder Vater, die in dem Moment nicht da ist. Und das Kind kriegt Überlebensängste. Und das führt dazu, dadurch, dass das Stresssystem so überreizt ist, dass diese Erfahrung in unserem Gehirn, in unserem Nervensystem, in unseren Zellen langfristig abgespeichert wird. So, daraus entstehen Bewältigungsstrategien, zum Beispiel, ich spüre mich nicht mehr. Ich schneide die Verbindung zu meinem Körper ab, weil es ist zu schmerzhaft, sozusagen diese Gefühle des Alleinseins oder des Überlebenskampfes zu spüren. Ja? So, was daraus entstehen kann, ist beispielsweise eine Rationalisierung. Das heißt, ich bin nur noch im Kopf oder ich bin dissoziiert. Das bedeutet, ich kriege meine Umgebung gar nicht mehr präsent wahr. Ich bin irgendwie in Träumen oder spüre meinen Körper nicht mehr. So, das sind so die Bewältigungsstrategien und die prägen uns natürlich bis ins Erwachsenenalter, wenn wir nicht daran arbeiten, an diesen Erfahrungen oder sie auch integrieren oder heilen. So. Was passiert? Selbst im Erwachsenenalter reicht es vielleicht, dass ich einen Trigger bekomme, ob es in der Beziehung ist, ob es in Freundschaften ist, ob es am Arbeitsplatz ist, das mich nur ansatzweise an eine schmerzhafte Erfahrung erinnert, die sehr prägend war. Und schon wird das ganze Stresssystem wieder hochgefahren und ich erlebe sozusagen ähnliche Gefühle wie damals, obwohl der Trigger vielleicht im ersten Blick für jemand anderen komplett harmlos erscheint und denkt, was ist denn jetzt los, weil vielleicht diese Person die Erfahrung nicht gemacht hat. So. Das heißt, wir haben hier Trigger, die immer wieder angeschalten werden, wenn wir unsere schmerzhaften Erfahrungen nicht aufarbeiten und dann wird das Stresssystem immer wieder aktiv. So. Das heißt, wir leben mit einem chronisch aktiven Stresssystem, weil wir diese Erfahrung nicht aufgearbeitet haben. Und wenn wir jetzt sozusagen das Stresssystem chronisch aktiv ist, haben wir Botenstoffe wie Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, die zirkulieren sozusagen in unserem Nervensystem und Blutkreislauf. Die ganze Energie wird weg von Immunsystem, Verdauung, Herz, Organe geschickt in die Extremitäten, in die Arme und Beine. Das heißt, unser gesamter Körper wird von innen heraus geschwächt, weil ich im Überlebensmodus bin. Da musste man früher sozusagen entweder kämpfen, flüchten oder eben erstarren, gibt es auch. Und was dann passiert, wenn wir chronisch in diesem Stresssystem hängen, dass auf lange Sicht die Gene, die Epigenetik sozusagen stark beeinflusst wird. Wir sehen, dass starker Stress über einen gewissen Zeitraum, auch nach Studien, dazu führt, dass Tumorsuppressorgene nicht mehr so gut arbeiten können. Das heißt, wir sind nicht mehr so gut vor Krebs geschützt. Gene, die über 200 Gene des Immunsystems sind nicht mehr so gut reguliert. Das heißt, unser Immunsystem kann nicht mehr richtig arbeiten oder nicht mehr so, wie es sollte. Gene, die oxidativen Stress regulieren im Körper, der für Entzündungen verantwortlich ist, kann nicht mehr so gut reguliert werden. Warum haben wir so viele entzündliche Krankheiten in der Gesellschaft, Autoimmunerkrankungen und so weiter? Hat viel sozusagen mit unserem Stress zu tun. Und deshalb haben wir einen direkten Einfluss, es war jetzt natürlich ein Negativbeispiel, einen direkten Einfluss durch chronischen Stress bis hin auf unsere Epigenetik und die Art und Weise, wie unsere Gene reguliert werden. Und das Ganze können wir natürlich umdrehen, wenn wir beginnen, unsere Themen aufzuarbeiten. Und ich nenne es immer Integration, weil was wir ja häufig machen, ist, wir spalten Anteile von uns ab, weil es zu schmerzhaft war damals oder die Erfahrung. Und damit trennen wir sozusagen auch Ressourcen, ein ganzes Gefühlsspektrum von uns ab und damit auch unsere Lebendigkeit. Ja? Wir sind nicht mehr lebendig. Und deshalb Integration, ich muss diese Erfahrung, die ich gemacht habe, diese Reaktionen, die Emotionen, die dazugehören, wieder zu mir nehmen, als ein Teil von mir. Es geht nicht darum, es wird Mama, also das sehe ich zumindest ein bisschen anders, weil Mama wird kommuniziert, ja, du musst deine Erfahrungen löschen. Ja, oder du musst sie einfach, ja, einfach löschen. Ist schwierig, weil unsere Vergangenheit gehört zu uns, ist ein Teil von uns. Und es geht darum, dass wir sozusagen sie als ein Teil von uns annehmen, unseren Teil von uns zu uns nehmen, auch der Schmerz, der da damals war. Und dann kann es auch bedeuten, den wieder nochmal auszudrücken, nochmal zu erleben im gewissen Grad. Und gleichzeitig entsteht aber dadurch wieder eine Verbindung zu dem Anteil in uns, den wir abgetrennt haben und damit auch wieder ganz viel Lebendigkeit. Wir finden auf einmal wieder Ressourcen, die wir abgespalten haben, die in diesen Anteilen von uns stecken, die gewisse Erfahrungen gemacht haben. Und wenn wir eben dann an uns arbeiten, dann sieht man sozusagen, dass auch wieder unsere Epigenetik beeinflusst wird. Das heißt, Therapie, eine gute Psychotherapie wird unterdessen EFT, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, Emotional Freedom Technique, epigenetisch untersucht, wo man sieht, dass nach mehreren Sitzungen, so, ich glaube, es war sogar schon nach einer Sitzung, die Epigenetik auf einmal positiv beeinflusst ist. Ja? Kann man messen durch Labortests und sieht dann, wow, eine ganze Palette von Genen, die wir messen, ist deutlich besser reguliert in uns. Das heißt, wir haben hier einen riesen Einfluss und deshalb muss auch in der medizinischen Welt, im Gesundheitssystem, diese Trennung aufgehoben werden zwischen Geist, also zwischen diesen Geisteswissenschaften, die ja alle nicht messbar sind und deshalb ein bisschen belächelt werden, und sozusagen diesen rein körperlichen Betrachtungsweisen. Da brauchen wir eine Integration und eine Verbindung, ja, weil man sagt unterdessen ja auch häufig nicht mehr Körper und Geist, sondern Körpergeist oder Geistkörper, weil das Gehirn sitzt nun mal in unserem Körper und ist ein Teil davon, und klar haben wir noch unsere Seele, aber es geht wirklich um diese Verbindung von beiden, und wenn wir das hinbekommen, dann können wir auch in der Gesellschaft unglaublich viel für die Gesundheitsprävention tun. Genau. Ich glaube, das war die erste Frage, oder hattest du noch
ja,
eine
ich
Frage?
Ja, ich kann ja noch mal gerade reingehen, weil das ist auch meine Erfahrung. Wir hatten ja im Vorgespräch gesprochen, dass das Einzige, was ich jetzt eigentlich verändert hatte, wirklich dieses MET-Klopfen nach Franke. Und Und dass da wirklich nur dadurch mein ganzer Körper viel besser damit umgehen kann, mit den Herausforderungen, die uns gerade die Umwelt bringt. Die Umweltgifte, die Manipulation, schon alleine, dass bei mir die Angst nicht mehr so anspringt und dadurch halt ich entspannter bleibe und nicht so in Stress gehe. Ja, und Stress schwächt uns und Stress lässt uns auch ja, nicht mehr klar sehen und manipulieren, ne? Das ist ja so ein bisschen die Ausgangsfrage. Also da ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir noch mal gucken müssen, was kann man noch tun. Aber natürlich den zweiten Teil der Frage, inwieweit sind diese Auswirkungen vererbbar, ne? Also wie verändert sich, und da frage ich wieder, verändern sich dann die Gene oder was ändert auch nicht nach, ne? Vielleicht kannst du da noch
Genau.
mal drauf eingehen.
Genau, da sind wir im Bereich der transgenerationalen Epigenetik und die beschäftigt sich damit, wie Lebenserfahrungen möglicherweise an die nächsten Generationen oder mehrere Generationen weitergegeben werden können. In der Tierwelt ist es schon eins zu eins, ich bin jetzt rein auf der wissenschaftlichen Ebene erstmal, weil ich bin überzeugt davon, dass es das passiert. In der Tierwelt kann man schon nachweisen. Da kann man wirklich schon auch die Mechanismen nachweisen, wie epigenetisch traumatische Erfahrungen an die nächste Generation weitergegeben wird. Beispielsweise die Wissenschaftlerin, die heißt Mansui, die ist aus Zürich, die forscht in der Epigenetik sehr intensiv und hat eben schon nachweisen können, dass beispielsweise durch ein Experiment, das traumatisierte männliche Mäuse, dessen Sperma bei weiblichen Mäusen eingesetzt wurde, die dann wiederum Kinder zur Welt gebracht hat, Mäusekinder, die ihre Eltern nie zu Gesicht bekommen haben, genauso wenig wie die Mütter, auf einmal die gleichen traumatischen Verhaltensweisen gezeigt haben wie die Väter, obwohl sie die Väter nie gesehen haben. Das heißt, sie hat es nicht irgendwie über Beobachtung stattgefunden. Und man hat auch sehr in dem Beispiel gesehen, es war Vasopressin-Gen. Vasopressin ist ein Botenstoff, den wir benötigen in einem gesunden Maß. Wenn der nicht im gesunden Maß vorhanden ist, zum Beispiel deutlich zu viel abgelesen wird, dann werden wir möglicherweise aggressiv, sehr stark ängstlich, zurückgezogen. Also viel Symptome, die wir von stark traumatisierten Menschen kennen. Das wurde wirklich eins zu eins an die nächste Generation weitergegeben. Bei Menschen sind auch sehr, sehr viele Untersuchungen im Gange, was das angeht. Ich arbeite persönlich, also bin auch sehr tief im Thema transgenerationale Traumata. Ich kenne sie von mir, ich kenne sie von Klienten. Also ich bin ganz stark überzeugt, dass das passiert. Auf der wissenschaftlichen Ebene gibt es erste starke Hinweise. Ein Beispiel ist tatsächlich die grausame Zeit in den KZs im Zweiten Weltkrieg, als die Juden sozusagen diese traumatischen Erlebnisse, diese existenziellen traumatischen Erlebnisse hatten. Und da wurden Juden untersucht, die den Holocaust überlebt haben. Und man hat gesehen, dass die gewisse Veränderungen an den Stressgenen hatten durch diese traumatischen Erfahrungen, die hinzugefügt wurden. Und die haben diese Veränderungen an diesem ganz speziellen Stressgen, was mit der Regulation des Stresssystems zusammenhängt, hat man bei den Nachfahren in etwas anderer Form wiedergefunden. Das heißt, ist ja schon eine kollektive Traumatisierung, die da stattgefunden hat. Kollektiv wurde sogar noch transgenerational an die nächsten Generationen weitergegeben. Davon sind die Wissenschaftler dieser Studie auch ganz stark ausgegangen, weil sie diese Veränderungen dort auch gefunden haben, obwohl diese Generation diese schrecklichen Gräuel nicht mehr erlebt haben. So bedeutet als Folge, dass auch die Generation mehr Ängste hatte, Schwierigkeiten mit Stress umzugehen, Stress schlechter reguliert wurde im System. Und da haben wir wirklich so auf dieser biologischen Ebene einen ganz starken Hinweis, dass auf dieser biologischen Ebene Erfahrungen weitergegeben werden. Gibt es auch noch andere Untersuchungen, auch in Brasilien und so weiter, die das sehr schön zeigen. Und es gibt uns natürlich eine ganz neue Verantwortung. Ja? Das bedeutet im Prinzip, der Umgang mit unseren Erfahrungen, ob jetzt kollektive Traumata, ob individuelle Traumata, die wir im Leben machen, wenn wir die nicht aufarbeiten, gibt es eine gute Möglichkeit, dass wir sie möglicherweise den nächsten Generationen auch auf biologischer Ebene weitergeben. Und das passiert dann nicht durch eine Veränderung der DNA, sondern indem diese epigenetischen Marker, die sich verändern, also die Art und Weise, wie die Gene reguliert werden, auf irgendeine Art und Weise, die man noch nicht kennt, die ist wissenschaftlich noch nicht klar, an die nächsten Generationen möglicherweise bei der Zeugung schon weitergegeben werden. Das bedeutet, ja, das bedeutet im Prinzip, wenn wir an uns arbeiten, arbeiten wir gleich für die nächsten Generationen mit. Und ein Beispiel kann ich noch geben, das war eine Mäusestudie, aber die uns auch sehr zum Nachdenken geben sollte. Die hat sich mit dem Thema Glyphosat bei Mäusen beschäftigt. Und man war eben so, dass die erste Generation der Mäuse mit Glyphosat oder Glyphosat ausgesetzt waren, in einer, sage ich mal, einer höheren Dosis belastet waren. Die haben schon leichte Symptome gezeigt, die nächste Generation ein bisschen schwerere Symptome. Und erst die dritte und vierte Generation der Mäuse hat auf einmal Diabetes, Fettleibigkeit, die ganzen chronischen Erkrankungen, die wir so in unserer westlichen Gesellschaft kennen, auf einmal gezeigt. Und man hat hier auf einmal entdeckt, dass wir eine transgenerationale Toxikologie oder Weitergabe dieser toxischen Symptome und Folgesymptome an die nächste Generation sehen, um uns bewusst zu machen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen und wie das sozusagen auch möglicherweise auf nächste Generationen wirken kann. Also wir haben ja wirklich eine sehr, sehr große Verantwortung für die nächsten Generationen. Und deshalb noch ganz kurz einen Satz. Das finde ich so schön bei manchen Urvölkern, beispielsweise den Indianern, die haben gesagt, wir müssen so mit der Umwelt umgehen, wir müssen so weit vorausdenken, dass wir für die nächsten 7 Generationen ein gutes Leben ermöglichen, sozusagen in unserem Stamm, in unserer Natur und so weiter. Und es ist uns völlig abhanden gekommen. Wir leben nur noch, als gäbe es sozusagen kein Morgen, und wir borgen uns sozusagen auf dieser Erde das Leben der nächsten Generationen. Ja.
Timo, mir geht gerade so ein Gedanken durch den Kopf. Also bei den Tierversuchen war das ja sehr, sehr eindeutig zu sehen, wie die Schädigung der Genregulation stattfindet. Ne? Kann ich so sagen, Genregulation. Ne? Und bei den Tieren ist es ja so, die können nicht wirklich vom Geist in den Körper und die Traumata auflösen und auch kollektiv auflösen, weil die ja einfach auch gar nicht so mit dem Geist daran gehen, ne? Sondern eher mit dem Körper. Und umso mehr sehe ich jetzt unsere Verantwortung für alle Lebewesen auf dieser Welt, aber auch die Möglichkeit, dass wir, indem wir diese Traumata transformieren und eben wirklich das auflösen, haben wir noch eine größere Möglichkeit, auch materielle Toxine zu eliminieren und das natürlich dann nicht mehr schlimmer zu machen, klar. Aber wir haben mehr Möglichkeit, als die nur zu meiden. Weil aus meiner Erfahrung sehe ich halt, dass manche, die saufen, die rauchen, die essen schlecht, die machen alles falsch und denen geht's super. Also ist ja da noch mehr beim Menschen. Das sehe ich bei Tieren nicht so. Wenn die sich schlecht ernähren, werden die krank. Beim Menschen, der hat anscheinend noch diese geistige, seelische, spirituelle Komponente. Und vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, wie wir doch Macht haben und gerade die, die vielleicht nicht an Gott denken, doch nur in dieser Beziehung sehen, wie wir Schöpfer sind und was wir für eine Verantwortung haben und für eine Macht haben, hier zu regulieren. Vielleicht kannst du da noch mal deine Meinung dazu sagen. Es ist mir gerade so ins Bewusstsein gekommen.
Genau, das ist ja im Prinzip auch ein großes Thema, dass wir als Menschen ein Bewusstsein besitzen. Das heißt, wir können uns bewusst werden und wir können uns auch bewusst werden, dass wir nicht beispielsweise unsere Gedanken sind, wir nicht sozusagen das, was uns durch den Kopf geht oder das, was wir jetzt sozusagen in dem Moment denken, dass das wir sind, sondern dass da was Größeres ist, ein Bewusstsein. Nochmal ganz kurz, um aufs Beispiel zu kommen, mit den Mäusen, nur um das vielleicht nochmal ein bisschen positiver auch nochmal auszugestalten. In dieser Studie wurde schon auch gezeigt, dass wenn man den Mäusen ein neues Umfeld gegeben hat, ein heilsames Umfeld, sie sehr, sehr unterstützt hat in ihrer Entwicklung, dass diese die epigenetischen Veränderungen wieder langsam Schritt für Schritt rückgängig geworden sind, also sich verändert haben im Positiven und die Mäuse wieder mehr Zutrauen gefunden haben und so weiter. Das heißt, das ist schon mal dieser Umweltaspekt. Aber ja, wie du sagst, da haben wir Menschen natürlich eine sehr, sehr große Verantwortung, weil wir erstmal, ich sag's, wie es ist, die Verantwortung dafür tragen, wo wir überhaupt stehen auf unserer Erde. Ja, wir haben uns so entkoppelt von dieser Spiritualität, die du gerade genannt hast, von der Verbundenheit zur Natur, von der Verbundenheit zu unseren Gefühlen, von diesem achtsamen Miteinander in Gemeinschaften, dass wir, also diese Trennung wirklich dazu geführt hat, dass wir in Ersatzbefriedigungen gegangen sind, wie Kapitalismus, also wirklich so Turbokapitalismus, Konsum, Materialismus. Und da versuchen, diese Leere zu füllen, die wir sozusagen selbst auch ins Leben gerufen haben, durch die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft, unser Leben strukturiert haben, die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und ich glaube, wir als Menschen haben eine große Verantwortung mit dem, wirklich einmal, dass wir beginnen, einmal selbst bewusster zu werden, also selbst unser Bewusstsein zu finden, ob das eben über Traumaarbeit, über Meditation stattfindet, über die Verbindung von Menschen, dass Menschen wieder zusammenkommen, über ihre Gefühle sprechen können, wieder reflektieren können oder eben sich auch spirituell sozusagen mit dem Leben auseinanderzusetzen, während ich gleichzeitig aber die Verbindung zur Erde wahren muss, also trotzdem geerdet bleiben muss. Und damit können wir natürlich unglaublich viel transformieren auf unserer Erde. Wir brauchen genau dieses Bewusstsein. Wir müssen sagen, von der Trennung in die Anbindung und Verbindung wieder zurückkommen. Und da kann natürlich jeder Einzelne einmal was für sich tun. Ja, das ist das Erste, dass ich beginne, sozusagen mir bewusster zu werden, an mir zu arbeiten und dadurch eine Veränderung hervorzurufen. Und gleichzeitig geht es darum, dass wir andere Menschen auch versuchen zu begeistern dafür, ja, dass wir so einen gewissen Hebeleffekt, das ist mir zum Beispiel mal ganz wichtig, dass wir auch so einen Hebeleffekt haben, dass wir möglichst viele Menschen in unserem Umfeld in diese, sag ich mal, in dieses Bewusstsein unterstützen, dieses Bewusstsein zurückzukommen, zu reflektieren, was zu verändern. Und wie ich schon gesagt habe am Anfang, wir haben die Verantwortung, weil wir haben die Natur und die Erde auch dahin geführt, wo sie gerade ist. Auch die Tierwelt, die zerstört wird, die Pflanzenwelt, die zerstört wird und so weiter. Und gleichzeitig haben wir sozusagen jetzt auch wieder die Verantwortung, Räume zu schaffen, in denen die Natur wieder heilen kann. Ja? Und das schaffen wir nicht, indem wir weiter auf dieser materialistischen Ebene bleiben und konsumieren, konsumieren und nur glücklich sind, wenn wir irgendwie alles Mögliche jeden Tag kaufen können. Sondern wenn wir dieses wahre Glück wiederfinden, was da ist, wenn wir uns mit unserem Seinszustand verbinden, wenn wir im Hier und Jetzt leben, wenn wir spirituell angebunden sind, dann ist auf einmal das Ganze nicht mehr nötig. Dann wird das Ganze sowas von obsolet, ja. Und ja, das ist natürlich schon auch ein Weg, den wir da gehen müssen, ja. Und ich auch bei mir selber beobachte ich immer wieder, wie ich ab und zu, wenn es mir dann emotional nicht gut geht, auf einmal irgendwo rumhänge und denke, ah, jetzt brauche ich irgendwie, jetzt muss ich mir das und das kaufen und dann kurz brauche, um zu realisieren, ja, jetzt hänge ich wieder in diesem alten System, ja, was wir uns vor Jahrzehnten, Jahrhunderten aufgebaut haben und wieder zu mir zurückkehren und sagen, okay, was kann ich denn stattdessen machen? Was ist denn gerade in mir los? Ja, wieder auf mich zu hören, reinzufühlen. Was brauche ich gerade, weil es mir vielleicht nicht gut geht? Ja, was will mir mein Körper gerade sagen? Was will mir meine Emotionen gerade sagen? Also darum geht es meiner Meinung nach. Und dann im nächsten Sinn, dass wir diese Verbindung zur Natur wieder stärken, als Menschheit, für die Natur, für alle Lebensformen. Und das ist der einzigste Weg, wie wir gemeinsam auf dieser Erde überleben können. Wenn wir genauso wie jetzt weitermachen, dann bin ich der Meinung, haben wir in 40, 50, 60, lass es 100 Jahren sein, so massive Probleme und haben wirklich auch die Zukunft der nächsten Generationen verspielt auf dem Planeten. Und wenn wir wieder diese Verbindung zur Natur finden, dann ist auch der Schmerz viel zu groß, der Natur das anzutun, was wir ihr gerade antun. Dann werden wir automatisch anders handeln müssen, wenn wir verbunden sind. Ja? Und deshalb glaube ich, ist es einmal dieses Bewusstsein, Bewusstwerden, aber auch diese Verbindung wieder zu stärken. Genau.
Ja, also du gibst viel Hoffnung, finde ich. Das heißt eigentlich, wenn du das so sagst, ich habe es selbst in der Hand und die Sachen, die mit mir passieren, mit meinem Körper oder die ganzen Ersatzbefriedigungen, alles, das sind Sachen, die ich ändern kann. Und ist egal, ob ich jetzt eine, ja, schon der Körper Symptome oder Erkrankungen zeigt. Oder die Seele schreit und ich mir Essen reinstopfe, um meine innere Leere zu füllen. Oder ob ich Stress mit anderen Menschen habe, mit meinem Partner. Es ist eigentlich alles Sachen, die deinen Körper verändern, krank machen. Und ich habe es selbst in der Hand. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, ich kann damit Krebs heilen oder dies oder jenes. Aber ich kann auf jeden Fall was tun. Ja, ich bin
Genau.
nicht nur auf die anderen angewiesen, dass die was mit mir tun und mich davon befreien, sondern ich kann auf jeden Fall mithelfen. Und das ist ja
Genau.
nicht nur für Kinder schön, selbstwirksam zu sein, auch sollte ja auch für erwachsene Menschen toll sein, selbstwirksam das in der Hand zu haben. Wie geht das jetzt, Timo?
Genau. Also vielleicht nochmal, genau bevor wir gleich darauf eingehen, wie das geht, nochmal ganz kurz dazu, zu dem, was du gerade gesagt hast. Zwei Aspekte. Einmal ja, wir haben es praktisch selbst in der Hand, zum gewissen Grad. Innerhalb der Systeme, in denen wir leben, innerhalb der Umwelt, der wir leben, haben wir es zum gewissen Grad selbst in der Hand. Wir können schauen, dass wir Dinge meiden, wir können schauen, dass wir Dinge anders machen, dass wir Veränderungen herbeiführen. Das ist die eine Ebene. Und dann haben wir aber noch die kollektive Ebene. Das heißt, auch die kollektive Ebene müssen wir aber, und da geht es jetzt nicht mehr um jeden Einzelnen, da müssen wir Gemeinschaft, also muss die Generation, die zumindest gerade, oder die Generationen, die gerade was bewegen können, die in der Macht sind, die müssen gemeinschaftlich was verändern, weil wir haben nämlich auch noch das Kollektive und das sind unsere Systeme. Und solange wir diese Systeme am Leben erhalten, die die Bedürfnisse von Kindern, von Menschen missachten, wie beispielsweise das aktuelle Schulsystem, was wir haben, das Gesundheitssystem, was wir haben, das Wirtschaftssystem, was teilweise sehr ausbeuterisch ist, solange wir diese Systeme weiterlaufen lassen und sogar noch fördern und unterstützen und füttern, wird es für die Einzelnen sehr, sehr schwierig, trotzdem wirklich voll in die Entfaltung zu kommen, weil wir natürlich in diesen Systemen bestehen müssen. Das heißt, wir müssen systemintelligent werden, wir müssen schauen, wie können wir trotzdem in den Systemen bestehen. Und das ist mir schon auch immer wichtig zu sagen, dass es einmal diese Selbstermächtigung ist, die sehr, sehr wichtig ist, und gleichzeitig aber schon auch dieses Bewusstsein, hey, wir müssen es gemeinschaftlich angehen. Wir müssen gemeinschaftlich in Co-Kreation neue Lösungen finden. Wir müssen Systeme entweder neu entwickeln oder verändern, damit die nächsten Generationen, die kommen, schon von Grund auf ja was ganz anderes erleben, ein System erleben, in dem sie wachsen dürfen, in dem sie aufgehen dürfen, in dem Gesundheit einfach Standard sein sollte. Ja, also das ist mir noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Ansonsten, ich glaube, im ersten Schritt geht es erstmal darum, dass ich, also wenn ich, sage ich mal, noch nicht viel Erfahrung habe, mit dem Thema vielleicht Bewusstseinsarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, im ersten Schritt geht es erstmal um Beobachtung. Ja, das ist so die erste Ebene, dass ich beginne, mich nicht sozusagen ständig nach meinen Glaubensmustern zu verhalten oder ständig meinen Gedanken sozusagen in der Identifizierung mit meinen Gedanken zu sein, sondern mir ab und zu, und dafür kann ich mir wirklich Zeit blocken in meinem Kalender, mir ab und zu mal Momente zu nehmen, wo ich einfach mal beobachte. Und was meine ich damit? Ich beobachte entweder mal meine Gedanken, die so in mir vorgehen, ich beobachte meinen Körper, ich nehme mal den Körper wahr und schaue, okay, was fühle ich gerade? Ah, okay, hier ist vielleicht ein schönes Gefühl, wo nehme ich das im Körper wahr? Hier ist jetzt eher ein unangenehmes Gefühl, wo ist das im Körper? Wo könnte das denn herkommen? Mit was könnte es zu tun haben? Was vielleicht war gerade ein Trigger, dass es entstanden ist? Also, dass ich schon mal in diese Beobachtung und Reflexion Schritt für Schritt einsteige und nur dann kann und dann auch gleichzeitig entschleunige, weil in diesem stressigen Alltag, in dem wir oft festhängen, kann keine Veränderung stattfinden. Das Veränderung findet statt, wenn wir entschleunigen, wenn wir in die Ruhe kommen und dann in die Beobachtung wechseln. So, das ist schon mal so ein erster Schritt, um mir überhaupt bewusst zu werden, was passiert eigentlich gerade in diesem Moment mit mir. Oder indem ich mich einfach raussetze und mal einen Baum beobachte, ohne ihn zu bewerten und schaue, was passiert sozusagen mit diesem Baum. Was nehme ich wahr? Was sehe ich? Was fühle ich? Was rieche ich? Also, das sind so erste Schritte, dass wir sozusagen in diese Entschleunigung kommen. Und das ist schon mal ein erster wichtiger Punkt, um bewusst zu werden. Ja, und dann kann ich natürlich weitere Schritte gehen. Ich kann beginnen sozusagen, wenn ich gewisse Themen in meinem Leben identifiziere, die mich vielleicht blockieren, die Veränderungsblockaden für mich darstellen, die mich in Mustern halten, gibt es eben verschiedene Ansätze. Du hast MET-Klopftechnik eben genannt, stammt, glaube ich, auch eben ursprünglich von EFT, vielleicht ein bisschen abgeändert. Also ich persönlich arbeite mit EFT, ja, wo ich dann wirklich Emotionen, auch belastende Emotionen sozusagen für mein System nochmal verarbeiten kann, damit sie mich nicht mehr so einholen, nicht mehr so blockieren. Also ich kann mit EFT arbeiten, mit MET arbeiten, wo ich verschiedene Punkte klopfe, um mein Stresssystem zu regulieren, um meine Emotionen, um emotionale Freiheit zu bekommen. Ich kann auch mal beginnen, sozusagen mal eine Traumaarbeit auszuprobieren, um mir vielleicht mal zu schauen, ja, und was sind denn so meine großen Veränderungsblockaden, meine großen Bewältigungsstrategien, die mich heute noch behindern, dass ich wirklich meine volle Kraft und mein Potenzial in meine Verbindung zu mir selbst komme. Und häufig, das ist schon eine Empfehlung von mir, sich auch in dem Bereich mal Unterstützung zu holen, weil es gibt da so dieses Bild, weil manche Menschen ja sagen, ja, ich mache Persönlichkeitsentwicklung komplett alleine, ich lese die und die Bücher und jetzt habe ich mich persönlich entwickelt. Ehrlich gesagt, ist es so ein bisschen wie der Hamster im Hamsterrad manchmal, ja, wo ich praktisch laufe und denke, okay, ich bin auf dem großen Weg der Persönlichkeitsentwicklung, aber sehe gar nicht, dass ich teilweise sehr stark durch meine Muster im Kreis laufe und eine Person, die, sage ich mal, sehr gut angebunden ist, die mich begleiten kann in diesen Prozessen, wie ein Coach, vielleicht auch mal ein Traumatherapeut und so weiter, kann auf einmal mir ganz neue Bilder und Welten eröffnen, die ich natürlich aus mir heraus erkenne und entwickle, die Lösungen. Aber das ist nochmal was ganz anderes, wenn ich diesen Außenblick habe von einem Menschen. Deshalb kann es schon auch Sinn machen, sich auch ab und zu Begleitung zu holen, um gewisse Themen anzuschauen. Ich mache es immer noch regelmäßig und ich habe es auch früher sehr, sehr intensiv gemacht. Ja.
Naja,
Also da gibt es
gerade
ganz viele Ansätze.
die grundlegendsten Themen, die größten Traumata, da geht man nicht freiwillig rein, weil es ja eine schmerzhafte Erfahrung war, ne?
Ja, das ist sozusagen. Das erlebe ich natürlich sehr stark, dass das natürlich eine gewisse Angst ist, sich Themen zu stellen, weil ich weiß, okay, wenn ich gewisse Themen angehe, dann könnte es gut sein, dass da nochmal ein Schmerz kommt, den ich nicht mehr spüren will, weil den habe ich schon mal durchgemacht, so zum gewissen Grad. Allerdings, wenn dann dieser Schritt gegangen wird, und ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, Ja, ich habe in der Traumaarbeit, ich habe auch im Coaching und so weiter immer wieder erlebt, dass gewisse schmerzhafte Aspekte auf einmal wieder als bald schon die Oberfläche gekommen sind und ich vielleicht auch nochmal geweint habe, da nochmal ein Schmerz war. Und ich gleichzeitig erlebt habe, wie lebendig das mich wieder auf einmal macht, ja, und dass es mich nicht umbringt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt dann auf einmal irgendwo liege und ich kann nicht mehr handeln als erwachsener Mensch, ja, wenn ordentlich sozusagen daran gegangen wird und nicht ein Trauma mit einer riesen Axt sozusagen aufgerissen wird. Das ist schon klar. Also brauchst schon natürlich ein traumasensibles Vorgehen. Aber wirklich dazu ermutigen, diesen Weg trotzdem zu gehen, auch wenn da eine gewisse Angst ist. Es gibt so einen Satz, der heißt, da wo die Angst ist, da ist der Weg. Ja, das kann man für viele Aspekte im Leben übersetzen. Dann gehe ich diesen Schritt, der es wirklich wert ist, in dem Sinne, dass ich wieder mehr Lebendigkeit in mein Leben einlade, dass ich mehr zu meiner Vision finde, dass ich mich mehr verbunden fühle und dadurch mein gesamtes Leben sich verändern darf auf allen Ebenen. Ja, und das stimmt, häufig ist Angst die Blockade, die Menschen vielleicht sowas wie Psychotherapie oder Traumaarbeit noch abwerten lassen, aber das ist erstmal nur ein Schutzmechanismus, weil ich mir vielleicht denke, ah ja, da könnte auch ein bisschen Schmerz hochkommen, wenn ich mir das anschaue.
Ja, Timo, wenn du das jetzt so sagst, können wir uns ja auf den Herbst jetzt freuen und auf den Winter. Da wurden ja von verschiedenen Sehern hervorgesagt, dass jetzt viel ins Feld kommen wird und dass viel wieder mit der Manipulation der Angst gearbeitet werden wird. Da können wir uns jetzt drauf freuen, weil da, wo die Angst ist, ist der Weg und da zeigen sich im Prinzip ganz viele Möglichkeiten zu gucken, was muss bei mir noch getan werden, weil nichts ist so schlimm, wie jemand, der denkt, er ist erleuchtet. Ich meine, da braucht man zwar vielleicht nur zu seinen Eltern fahren, aber sowas hilft ja dann auch und da können wir dann gucken. Und ja, und es gibt Wege, du bietest auch einen Weg an, wie man jetzt anfangen kann, systematisch einfach seine Ängste und Herausforderungen zu lösen. Und ich kann sagen, so aus meiner Erfahrung, es macht das Leben leichter, mehr Lebensfreude. Und ja, ich kann total dazu raten. Aber erzähl mal deinen Weg, was ihr beide mit Dr. Manuel Burzler zusammen anbietet, um ja Menschen in der Selbsterfahrung oder so sp sogar später als Coach eine berufliche Perspektive zu geben.
Genau, was wir vor 5 Jahren gestartet haben, war eben die Epigenetik-Coach-Ausbildung, wo wir eben in die verschiedenen Lebensbereiche hineingehen und uns Interventionen anschauen, die wirklich wirksam sind, auch auf der epigenetischen Ebene, in dem Sinne, dass ich meine Epigenetik und somit auch meine Selbstheilungskräfte, mein Stresssystem, alles Mögliche wieder in Balance bekomme, indem ich meine Umwelt verändere, indem ich meinen Lebensstil verändere. Und da bilden wir sozusagen Menschen aus, die schon eine gewisse Vorerfahrung auch in der Begleitung mit Menschen haben, damit sie wirklich dieses Verständnis entwickeln, erstmal der Wissenschaft auch der Epigenetik, der biologischen Grundlagen und dann über die verschiedenen Lebensbereiche hinweg verstehen, wie hängt es im Organismus zusammen, zumindest das, was wir bis jetzt wissen, und wie kann ich dann auch gezielt über die verschiedenen Lebensbereiche Einfluss nehmen, um Menschen zu unterstützen. Ja? Ob das jetzt eben in der Ernährung ist, in der ich schon sehr gezielt über auch Pflanzenstoffe, die wiederum Informationen enthalten, die mit den Genen interagieren, positiven Einfluss nehmen kann auf zum Beispiel Entzündungsgene, damit die besser reguliert sind. Oder ob das eben die Psyche ist, wo ich Menschen wirklich auch in der Stressregulation unterstützen kann. Oder ob das die Schlafqualität ist, wo ich Menschen helfen kann, dass die verbessert wird. Das waren jetzt nur 3 Beispiele aus insgesamt 11 Lebensstilbereichen oder 10, die wir uns anschauen in der Ausbildung. Und dadurch immer mehr dieses ganzheitliche Bild entsteht, wie ich Menschen wirklich auch in der Tiefe und auch mit einer gewissen Intensität in der Lebensstilveränderung begleiten kann. Und genau, da haben wir jetzt eben schon viele, viele Coaches ausgebildet in dem Bereich, die wiederum dann sagen wir, in einer kraftvollen Gesundheitsbewegung in die Aufklärung gehen. Und das ist eben auch unsere Vision, das Gesundheitsbewusstsein zu revolutionieren. Also wirklich die Menschen einmal zu verbinden über die verschiedenen Fachbereiche, aber auch in der Bewegung zu verbinden, die dann wirklich, sage ich mal, so bottom-up vorangeht und sagt, hey, es gibt auch noch andere Wege, es gibt Ergänzungen, es gibt Alternativen und du bist nicht ausgeliefert.
Wie lange geht die Ausbildung eigentlich?
Je nachdem, also so die Basisausbildung geht ein halbes Jahr und dann gibt es noch verschiedene Module von DNA-Tests, epigenetischen Tests, Praxisseminar. Je nachdem kann es dann eben auch ein bisschen länger gehen.
Also darüber hatte ich jetzt abgesprochen, dass wir nochmal ein extra Live machen im Oktober. Das macht dann direkt Dr. Manuel Burzler persönlich.
Ah, super,
Ja?
dann ist da die Möglichkeit auch mal Manuel kennenzulernen. Genau.
Genau. Ja. Vielen Dank, lieber Timo, für die wirklich interessanten Ausführungen. So klar war mir das noch nicht mit den Genen, dass nicht die Gene, sondern die Regulation der Gene sich verändert. Im Prinzip ist es ein richtig schönes Bild, dass ich finde immer, wir sind ein Mensch, wir haben ein Gehirn, wir haben einen Geist, wir wollen das immer verstehen, was da passiert. Und mir war das einfach auch nochmal so wichtig zu verstehen, dass bestimmte Verhaltensmuster, die wir haben, nicht nur jetzt aus der Kindheit, ist es natürlich oft, sondern dass es auch wirklich übertragen ist aus Vorgenerationen und dass wir gerade, wenn jetzt wieder bestimmte Sachen im Außen passieren, wieder aktiviert werden auch, ne? Wenn jetzt irgendwelche Horrormeldungen von Kämpfen oder von Krankheiten, Pandemien jetzt wieder kommen, da werden alte Sachen wirklich wieder reguliert und da ist es wichtig zu gucken, wir sind dem nicht schutzlos ausgeliefert, ne?
Genau. Wenn ich da noch mal zwei Sätze sagen dürfte, würde ich das noch mal ganz kurz machen. Da sprichst du wirklich von dem Thema, also einmal transgenerationalen Trauma, aber auch kollektiven Trauma. Was wir erleben, jedes kollektive Trauma, was nicht auf kollektiver Ebene aufgearbeitet wird, mit dem offen umgegangen wird, in dem sozusagen wirklich geschaut wird, okay, was ist passiert, warum ist es passiert und wie können wir zum Beispiel Opfer und Täter zusammenbringen und so weiter, damit da ein Austausch und vielleicht auch eine Vergebung stattfinden kann. Wenn das nicht passiert, und in Deutschland gibt es genug kollektive Traumata. Und Deutschland hat sozusagen eine Fähigkeit des Verdrängens, die in wenigen Ländern so gut abläuft. Beispielsweise Zweiter Weltkrieg mit dem, was da passiert ist. Das wurde so unter den Teppich gekehrt teilweise. Da wurde einfach behauptet, das ist doch gar nicht so passiert oder ich hatte damit gar nichts zu tun und so weiter. Und was dann eigentlich passiert ist, wird an nächste Generationen weitergegeben. Jedes kollektiv ungelöste Trauma wirkt in den nächsten Generationen. Und solange wir nicht beginnen, auch dieses Bewusstsein für kollektives Trauma, für transgenerationales Trauma zu schärfen und dann in dieser und dann unbewusst unterwegs sind und uns immer wieder triggern lassen, dann wird die Gesellschaft hochmanipulativ, also wirklich kann die Gesellschaft sehr stark manipuliert werden. Und wir haben es eben in der letzten Phase gesehen, sozusagen mit Corona und so weiter, was da ablief. Sollte uns zu denken geben, sozusagen, wie leicht über Ängste wir gesteuert werden können und die Gesellschaft gesteuert wurde, um sie besser zu kontrollieren. Und das hat eben sehr viel damit zu tun, dass alte Dinge nicht aufgearbeitet wurden, dass sie unter den Teppich gekehrt wurden. Wir erleben das Gleiche jetzt wieder. Alles, was da passiert ist, wird sowas von unter den Teppich gekehrt. Und deshalb brauchen wir unbedingt sozusagen diese Entscheidung, dass wir solche Dinge auch aufarbeiten, dass wir offen damit umgehen. Und ja, wenn jeder Einzelne ein gewisses Bewusstsein erlangt, dann sind wir auch nicht mehr so steuerbar, weil ich dann sagen kann, so, nee, nee, warte mal, die Angst, den Angstschuh lasse ich mir jetzt nicht anziehen, sondern ich bleibe in meiner Kraft, ich bleibe in meiner Mitte und deshalb ist es so wichtig. Genau.
Und es ist so spannend, im Moment ist auch so eine Energie, ob das jetzt eine Frequenzerhöhung ist, wir wissen es nicht. Es bleibt nicht mehr unterm Teppich. Es kommt alles ans Licht und jetzt müssen die Maßnahmen im Außen immer drastischer sein, dass die Informationen nicht mehr zu uns kommen, weil alles ans Licht kommt. Und klar kann man Leute einsperren, um zu verhindern, dass Informationen zum Volk kommen oder Sachen verbieten oder zensieren. Es funktioniert aber nicht mehr, weil wir sensibler für das geworden ist, ne? Sorgen sind und uns jetzt auch fragen, warum soll ich mich jetzt schuldig fühlen für das, was irgendwann mal passiert ist, wo wir noch gar nicht wissen, ob es passiert ist und wie es passiert ist. Und da das jetzt immer wieder passiert und die gleichen Gefühle wieder hochkommen und die Kinder, also meine Kinder werden kritischer auch, die fragen dann noch mal nach, warum ist das so? Das habe ich mich in meiner Generation gar nicht getraut zu fragen. Da wurde das gesagt und dann hat man den Mund sogar halten. Aber jetzt die Jugend, die fragt da. Und wir ältere Generationen können uns öffnen dafür, um auch den Jüngeren, ja, wie du so schön sagst, schon den Boden bereiten, ja? Weil immer, wenn man was neu machen muss, ist man so orientierungslos. Und wenn wir schon lernen, können wir mehr Orientierung geben und das ist so wichtig.
Ja, absolut, ja. Sehe ich
Ja.
ganz genau.
Wir sind schon ganz schön jetzt drüber der Zeit, aber ich gebe dir auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, Timo, ob dir noch irgendwas kommt, was ganz wichtig ist, jetzt nochmal den Zuschauern zu sagen. Dann hast du jetzt die Möglichkeit.
Nö, ich glaube einfach, was mir wichtig ist, und das ist eben immer meine Botschaft, wirklich in die Eigenermächtigung zu gehen, sich wirklich zu reflektieren, zu beobachten. Wann lasse ich mich steuern? Wann gehe ich sozusagen auch in eine gewisse Opferhaltung und sage, okay, es ergeht über mich? Und wirklich wieder diesen Switch zu machen hin zur Eigenermächtigung, wirklich in diese Bewusstseinsarbeit zu gehen, ja, zu reflektieren. Und das ist einfach der erste Schritt. Ja? Also wirklich sich die Power im positiven Sinne, die Macht, die in uns steckt, zurückzuholen und sich nicht wegnehmen zu lassen.
Ja, vielen Dank, lieber Timo, für das wunderbare Interview. Ich bin ganz begeistert. Dankeschön.
Vielen Dank dir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr, ja, inspirierend.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.